Ja, Jesus Christus gab sich selbst für uns. Das bedenken wir an diesem Karfreitag, und dann sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist die Frage, was ist da geschehen? Was ist da passiert? Ein wirklicher Mensch, der an einem wirklichen Kreuz, einen wirklichen Tod gestorben ist. Und Lukas, von dem wir das eben gehört habt, der beschreibt das sehr nüchtern. Da heißt es einfach, und sie kreuzigten ihn da selbst. Und weiter. Für jemand, der das damals gehört hat in der Antike, war völlig klar, was da geschehen ist. Der brauchte nicht mehr. Da reichte dieses Stichwort. Es gibt römische Schriftsteller, die sagen, in Gegenwart von zivilisierten Menschen sollte man dieses Wort Kreuz, Krux, noch nicht mal in den Mund nehmen, weil es so abscheulich ist, was dort geschieht. Wir brauchen da ein bisschen Nachhilfe vielleicht. Es gab vor ein paar Jahren diesen Film, der sehr drastisch vor Augen geführt hat, was geschieht am Kreuz. Und man kann sich darüber streiten, ob man das so machen muss, ob man das so sehen muss. Aber das ist das, was den Menschen im ersten Jahrhundert vor Augen war, wenn sie vom Kreuz gehört haben. Also, was ist da geschehen? Das ist die eine Frage, aber dann ist die andere Frage, die für uns wichtig ist: Wer war das, der dort gestorben ist? Denn so schrecklich wie die Kreuzigung ist, so alltäglich war sie zur Zeit Jesu. Die Römer haben diese Methode exzessiv angewendet, um aufständische Freiheitskämpfer, Terroristen, das ist ja Ansichtssache, zu bekämpfen und auch um Abschreckung zu erzeugen. Und es gab viele Aufstände auch in Palästina, und es heißt, zu einem Zeitpunkt gab es keinen Platz mehr für die Kreuze und es gab keine Bäume mehr, weil sie so viele, einmal 500 Aufständische an einem Tag gekreuzigt hatten. Also, man könnte denken, Jesus war noch einer von ihnen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir sehen, mit wem haben wir es zu tun. Wer ist dort gestorben? Dass wir noch 2000 Jahre später daran denken. Und entscheidend bei der Frage, wer ist Jesus, wo es immer wieder neue Bilder, neue Gedanken gibt, ist, was Jesus über sich selber sagt. Wie versteht Jesus sich selbst? Was teilt er über sich mit? Und es ist gut, wenn wir auch heute das uns anschauen, was er über sich sagt. Und wenn wir ins Johannesevangelium gehen, dann gibt es eine Reihe von Aussagen Jesu über sich selbst. Die sogenannten Ich Bin-Worte, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, ich bin die Auferstehung. Und sehr tief spricht Jesus über sich selbst, und dahinter klingt noch ein Echo von einem viel älteren Ich Bin. Es ist ungewöhnlich, auch im Griechischen, dass das so am Anfang steht, ich bin ego, eimi. Aber da war 1,5 Jahrtausende zuvor ein großes Ich Bin. Als Mose auf dem Berg steht und fragt, was soll ich den Israeliten sagen, wer mich gesandt hat? Und Gott sagt zu Mose, der Ich Bin hat dich gesandt, das sollst du ihnen sagen. Ich bin, der ich bin, das ist der hebräische Gottesname, Yahweh. Oder ich werde sein, der ich sein werde, der Ewige. Und wenn Jesus sagt, ich bin, dann klingelt das im Hintergrund, und seine Zuhörer haben diese Botschaft verstanden, sind ja sehr wütend geworden. Gesagt haben, er macht sich selbst zu Gott. Der Ich Bin ist gekommen. Da redet Jesus mit denen, die sich etwas einbilden darauf, dass sie von Abraham abstammen. Und Jesus sagt, ehe denn Abraham war, bin ich. Oder ehe Abraham war, ich bin. Er ist der Ewige. Er ist es, der zu uns redet. Und er begegnet uns in seinem Wort. Und eins dieser Worte will ich mit euch anschauen aus Johannes 10, die Verse 7 bis 10. Da sagt Jesus, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich bin die Tür. Eben hatte Jesus gesagt, einige Verse zuvor, ich bin der gute Hirte. Und jetzt spinnt er das Bild weiter auf eine interessante Weise. Plötzlich ist er nicht mehr der Hirte, sondern er sagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Diese Bilder fließen so ineinander. Und wir lernen, Jesus ist die einzige Tür. Jesus ist die Tür zur Rettung. Und Jesus ist die Tür zum überfließenden Leben. Jesus, die einzige Tür. Es war damals so provokativ wie heute, dass Jesus nicht sagt, ich bin eine Tür. Ich bin auch eine Tür. So. Ja. Ihr könnt, probiert es doch auch mal hier. Gibt es diese Game Show mit den drei Türen irgendwie, ne? Er sagt, ich bin die Tür. Alle anderen sind Betrüger, Diebe, Räuber. Das macht sich nicht sehr gut im Dialog, was Jesus hier sagt. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Meint Jesus, dass Johannes der Täufer und David und Jesaja und Mose Diebe und Räuber sind? Das sagt er natürlich nicht, denn sie weisen auf ihn hin. Wenn man von Jesus her wieder zurückgeht zu diesen Zeugen, dann stellt man fest, sie reden von niemand anders als ihm. Mose sagt zu Israel, einen Propheten wie mich wird der Herr dir erwecken, dem sollt ihr gehorchen. Und zur Schlange sagt Gott in 1. Mose, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und dann lesen wir von dem Sohn der Jungfrau, der durchbohrt wurde. Und er hat der Schlange den Kopf zertreten. Wenn ihr diesen Passionsfilm gesehen habt, da gibt es eine Szene im Garten Gethsemane, wo so eine Schlange angeschlängelt kommt und Jesus macht einen Schritt. Das steht dort nicht in der Gethsemane-Erzählung. Aber hier wird diese Botschaft aus 1. Mose 3 aufgegriffen. Bei David heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Und er spricht von dem Messias, von dem König, der kommen wird. Und Jesaja, das haben wir gehört, sagt, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und schließlich sagt Johannes der Täufer über Jesus, siehe, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Also, viele, die vor Jesus gekommen waren, waren Zeugen, die auf ihn hin schon gesprochen haben. Aber es gab andere, und die haben sich auch angemaßt, für Gott zu sprechen. Und die falsche Messiasse waren. Oder die falsche Propheten waren. Oder die schriftgelehrten Pharisäer zur Zeit Jesu, mit denen er sich auseinandergesetzt hat. Und gerade vor diesen Gleichnissen in Kapitel 9 im Johannesevangelium, da hat Jesus gerade den Blindgeborenen geheilt. Und dann sagt er, das ist das Gericht. Die, die nicht sehen, werden sehend, so wie dieser Blinde. Und die, die sehen, sollen blind werden. Die, die eigentlich berufen sind, Gottes Wort weiterzusagen, sind blind. Und die blind waren, können jetzt sehen. Das ist ein Zeichen von Gottes Größe, aber auch von Gottes Gericht. Und dann fragen die Pharisäer, sind wir etwa auch blind? Redest du zufällig von uns? Und Jesus sagt, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen. Darum bleibt eure Schuld bestehen. Jesus sagt, ihr seid Diebe und Räuber. An anderer Stelle, ihr verbietet anderen, den anderen schließt ihr die Tür zu in die Gegenwart Gottes und ihr selbst geht auch nicht rein. Ich bin die Tür. Ich bin die einzige Tür. Ich bin der einzige Weg, sagt Jesus. Und nochmal, das war damals nicht populärer als heute. Im alten Rom war es gar kein Problem, noch einen Gott zu verkünden. Kein Problem. Ja, kommt mit drauf auf die Liste. So, wenn du heute in Indien sagst, ach ja, noch ein Gott, Jesus, prima. Wir haben schon so und so viele Millionen. Kommst auf einen mehr auch nicht an. Aber in dem Moment, wo es heißt, Jesus ist der Einzige, da fängt der Ärger an. Nur über ihn geht es rein oder raus, sagt er hier. Was für eine Tür ist hier im Blick? Auf der Sommerweide haben die Schafe dann damals in so einem Pferch übernachtet. Das war so gemauert, aus so eine Feldsteinmauer einfach ringsrum. Dornen obendrauf, damit da irgendwelche Tiere, die da nicht reingehören, nicht reinkommen, damit die Schafe nicht ausbüchsen. Und dann gab es einen Durchgang. Da war einfach ein offener Durchgang und da hat sich der Hirte drin schlafen gelegt. So, dass der gemerkt hat, wenn da einer rein oder raus will. Über mich kommt man hier, man kommt hier nur über mich rein oder raus. Und deshalb ist es ganz natürlich, dass Jesus hier vom Hirten zur Tür kommt. Der Hirte war sozusagen die Tür. Der Hirte Jesus entscheidet, wer rein oder rauskommt. Nur durch die Tür, um dann das andere Bild zu nehmen, Jesus, kommt man rein oder raus. Jesus, das ist das Zweite, was wir sehen, ist die Tür zur Rettung. Was heißt denn rein oder raus? Wenn jemand durch mich eintritt, sagt Jesus in Vers 9, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Bei Jesus ist Rettung. So wie nur der gute Hirte seine Schafe schützen kann und so wie auch nur er seine Schafe schützen will, mit dem Einsatz seines Lebens. Ja, Jesus spricht später von den Mietlingen bei Luther, den angeheuerten Aushilfshirten, die sofort wegrennen, wenn irgendeine Gefahr kommt. Aber er, der gute Hirte, gibt sein Leben für die Schafe. Und so ist diese Tür der einzige Weg, um in Sicherheit zu kommen. Und in Sicherheit, wovor bringt Jesus uns? Er bringt uns in Sicherheit vor der Plan- und Ziellosigkeit, in der so viele leben. Ja, ein Leben ohne Richtung, ohne Kompass, nach dem Motto, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, ist egal, in welche Richtung du läufst. Weil wenn du keinen Kompass hast, brauchst du auch keinen Ruder. Vor einem Leben, in dem ich mit meiner Selbstbezogenheit Beziehungen zerstöre um mich rum und letztlich mich selbst. Aber noch mehr, Jesus spricht von einer größeren Gefahr, vor der er rettet. Da ist der Gelähmte am Teich von Bethesda. Vielleicht habt ihr die Geschichte vor Augen, das ist da mit dem Wasser, was sich dann bewegt. Und Jesus heilt ihn schließlich in Johannes 5. Und dann sagt er, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht. Und man fragt sich, was ist denn das? Etwas Schlimmeres als 38 Jahre gelähmt und hoffnungslos auf einer Matte zu liegen? Was kann Jesus meinen? Oder in Lukas Evangelium, da ist von einer Katastrophe die Rede, die passiert ist. In Lukas 13, da ist ein Turm in Jerusalem eingestürzt, hat mehrere Menschen erschlagen und Jesus sagt dann, denkt an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Also heute spricht man bei solchen Katastrophen sofort von unschuldigen Opfern. In der damaligen Zeit war das Denken, wenn denen sowas Schlimmes passiert, dann müssen sie besonders schuldig gewesen sein. Also irgendwas werden sie schon getan haben. Und Jesus sagt, genauso schuldig seid ihr. Und wenn ihr nicht Buße tut, passiert euch etwas Schlimmeres. Und ihr werdet genauso umkommen, sagt er. Man kann sich fragen, was soll das heißen? Dann fällt auf uns auch ein Turm? Das ist wahrscheinlich nicht gemeint. In Lukas 12 lehrt uns Jesus, dass wir uns fürchten sollen. An ganz vielen Stellen sagt uns Gottes Wort, fürchte dich nicht. Aber er sagt eigentlich, fürchte dich nicht vor dem Falschen, fürchte dich vor dem Richtigen. Lukas 12, Vers 4. Fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ja? Wenn sonst nichts ist. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ihn müsst ihr fürchten. Also, was sollen wir fürchten? Wen sollen wir fürchten? Es gibt auch hier Lukas 12 manchmal das Missverständnis, dass Leute denken, hier ist vom Teufel die Rede. Mitnichten. Was für ein Unglück droht. Im Römerbrief sagt Paulus, Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Er sagt, diese ganze Menschheit, zu der wir gehören, befindet sich in Aufruhr, in Rebellion. Und damit steht sie unter dem Gericht Gottes. Und es ist Gottes Barmherzigkeit, dass dieses Gericht Gottes noch nicht hereinbricht. Es ist nur Gottes Barmherzigkeit. Wir finden das, wenn du heute jemandem sagst, Gott liebt dich so, wie du bist, dann sagt er ja, alles andere will ich mir auch verbeten haben. Was anderes kommt mir gar nicht in Frage. Ja? Ich bin, wie ich bin, muss mich so nehmen, wie ich bin. Es ist allein Gottes Barmherzigkeit, dass wir nicht gar aus sind, wie es in den Klageliedern heißt. Dass es noch nicht aus mit uns ist. Das ist so, wie wenn du im Frühling auf eine Eisdecke läufst. Ja, wenn die noch da ist. Weil in unseren Breiten meistens auch im Winter, wenn du auf eine Eisdecke läufst. Auf der Lahn oder irgendwo. Du kannst bei jedem Schritt einbrechen. Es ist allein Gottes Barmherzigkeit, die dich hält. Die Sünde in meinem und in deinem Herzen zerstört unsere Gemeinschaft mit Gott. Sie zerstört unsere Möglichkeit, bei Gott zu sein. Allein meine Sünde in den letzten 24 Stunden. Und ich habe jetzt nichts katastrophal Schlimmes nach menschlichen Maßstäben getrieben, glaube ich, die letzten 24 Stunden. Aber allein meine Sünde der letzten 24 Stunden trennt mich in Ewigkeit von Gott. Sein heiliger Gott. Und ich habe vorhin gesagt, manchmal huschen wir so am Karfreitag vorbei. Und vielleicht hat es damit zu tun, dass wir das gar nicht hören wollen, dass es nötig ist, dass da einer stirbt. Und das Normale wäre, dass wir selber sterben für unsere Sünde. Also Trennung von Gott in Ewigkeit. Was sind dagegen 38 Jahre Lähmung? Was ist dagegen ein einstürzender Turm? Was sind da die nur unser irdisches Leben beenden können? Und die Bibel spricht von etwas Paradoxem, von einem ewigen Tod. Wir denken bei Tod an vorbei ist vorbei. Aber die Bibel sagt, es ist ein andauernder Zustand. In Jesaja 66 heißt es, ihr Wurm wird nicht sterben, ihr Feuer wird nicht verlöschen. Diese Trennung von Gott ist eine ewig erlebte Trennung. Das ist das, worauf wir zugehen, ohne Jesus. Und ich rede davon nicht, weil es mir Spaß macht, davon zu reden. Aber wenn Jesus uns Rettung anbietet, wenn er sagt, wer durch diese Tür geht, wird gerettet werden, dann müssen wir verstehen, was das für eine Rettung ist. Wenn da ein Arzt dir sagt, du musst eine schwere Operation vornehmen lassen, in Vollnarkose, dann willst du vorher wissen, wozu die eigentlich gut ist. Ja, ob das nötig ist. Das machst du nicht so aus Spaß. Gut, manche vielleicht schon, aber normale, gesunde Menschen nicht. Jesus sieht uns in unserer Sünde. Gott sieht uns in unserer Sünde und in seiner Gerechtigkeit kann er die Sünde nicht einfach ignorieren. Kann nicht einfach sagen, schwamm drüber. Das wäre nicht gerecht. Stell dir vor, jemand begeht ein Verbrechen an dir und dann sagt der Richter, oh ja, hattest einen schlechten Tag, nicht so schlimm. Wird schon wieder Kopf hoch. Das ist nicht gerecht. Aber Gott sieht uns nicht nur an in seiner Gerechtigkeit, sondern er sieht uns auch an in seiner Liebe. Als Geschöpfe, die er retten will. Und das ist nicht eine Erfindung des Neuen Testaments. Manchmal gibt es so ein plumpes Denken, im Alten Testament ist Gott dauernd irgendwie schlecht drauf und im Neuen Testament ist er total entspannt und lieb und so. Im Hesekiel, bei dem Propheten Hesekiel sagt Gott, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen? Spricht Gott der Herr. Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt. Also das ist doch das, was ich mir wünsche. Sagt Gott dann, ja, es ist hier eine Frage, aber die Antwort folgt auf dem Fuße. Natürlich. Ich freue mich, wenn ein Mensch umkehrt. Gott ist 100% gerecht und deshalb muss er die Sünde strafen. Aber er ist auch 100% gnädig. Und deshalb kommt er selbst, Gott der Sohn, Jesus Christus. Und er zieht den göttlichen Zorn, die göttliche Gerechtigkeit auf sich. Wie ein Blitzableiter. Er fängt die Schläge, die mir gelten. Er stolpert unter meiner Last. Er stirbt meinen Tod. Und er erleidet meine Trennung von Gott. Und deshalb ruft Jesus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, von Gott verlassen, wer kann das verstehen? Sagte schon Martin Luther übrigens. Aber das ist dieses Geheimnis. Er trägt meine Trennung von Gott. Und darum sagt Jesus hier, wer durch mich eingeht, der wird gerettet werden. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Jesus gibt sich selbst für uns. Er ist die Tür, die zur Rettung führt. Und diese Tür hat die Form des Kreuzes. Durch sie gehen wir ein. Und was finden wir auf der anderen Seite? Jesus ist die Tür zum überfließenden Leben. Auch das ist eine Botschaft für Karfreitag. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Manchmal geistern so komische Bilder vom Christsein rum. So, okay, wir sind gerettet. Aber jetzt sitzen wir in so einem komischen, wie in so einem Wartezimmer mit einem hässlichen PVC und so Plastikstühlen. Ich weiß, ich war neulich mal hier in der Ausländerbehörde in Marburg, so diesen Warteraum da, das ist nicht sehr einladend. Und da warten wir dann auf den Himmel, während andere richtig Spaß haben. Die sich dann beschweren, dass wir ihnen den schönen Karfreitag vermiesen, weil sie nicht tanzen dürfen. Jesus hat ganz andere Kategorien. Er sagt nicht, okay, ja, ich freue mich jetzt halt im Herrn und sonst nicht mehr. Und dieser Spaß, den andere haben, ja, nichts gegen den Tanz, aber ein Leben ohne ihn, ein Leben ohne Jesus, so schön wie das phasenweise ist, und das müssen wir nicht mies machen, aber es führt letztlich in die Leere. Es führt letztlich in die Dunkelheit. Es ist ein Leben, das letztlich eben nicht in Freiheit gelebt ist. Diese Autonomie, die Menschen für sich in Anspruch nehmen, ist letztlich eine Illusion. Sondern sie sind unter der Herrschaft des Diebes, von dem Jesus hier spricht. Des Teufels, des Feindes allen Lebens. Und der Teufel ist nicht jemand, der besonders gute Partys schmeißt, sondern er ist der Feind des Lebens. Und selbst mit seinen schönsten Einflüsterungen will er nichts Gutes für uns. sondern er will stehlen und schlachten und Verderben bringen. Und wenn er uns auf die eine oder die andere Weise ködern kann, dann ist ihm das recht. Dem einen sagt er vielleicht, du musst noch frömmer sein und du musst dich noch mehr geißeln und ritzen, bis du blutest und sonst irgendwas. Und dem anderen sagt er, mach richtig einen drauf, als wenn es keinen Morgen gibt. Aber solange er uns nur von Jesus wegbringt, ist ihm das recht. Lass dich nicht betrügen. Lass dir nicht vorgaukeln, dass das wahre Leben dort ist. Und auf der anderen Seite reden wir von Jesus. Wir reden vom Schöpfer des Universums. Wir reden vom Fürst des Lebens. Vielleicht kam ich mit Jonathan nach Hause im Auto und er sagt, es ist so schön. Es ist so schön hier. Ich so, klasse, wenn man so und so sich von Herzen freuen kann, dass alles so schön grün ist, sagte er dann. Ja, jetzt im Frühling, wenn alles so explodiert. Das ist unser Herr, der das gemacht hat. Viele Pflanzen hätte man viel zweckmäßiger gestalten können. Ja, das ist die Erfüllung, der erfüllt die Schönheit, da sind dann Evolutionsbiologen ringen darum, dann irgendwie zu erklären, warum die jetzt genauso aussehen müssen. Es ist eine verschwenderische Schönheit in dieser Schöpfung. Das ist unser Herr. Er ist nicht gekommen, um Spaß zu verderben, er ist gekommen, um Leben zu geben. Und was für ein Leben. Er ist der Herr, der das Lachen geschaffen hat, der Wasser in Wein verwandelt, nicht Wein in Wasser. Er ist der, der Gottes großes Ja über dein Leben schreibt. Und wenn du es vorher noch so verpfuscht hast. Er ist der, der deine Bedürfnisse kennt, der allen Mangel ausfüllt. Er ist gekommen, um Leben zu geben. Und deswegen ist er gestorben. Weil das der einzige Weg war, weil jemand diese Strafe tragen musste und weil er nicht wollte, dass du sie tragen musst, weil er wollte, dass du Leben hast im Überfluss. Darum Karfreitag. Als Tür zum Leben. Der Teufel hat gedacht, jetzt hat er ihn. Der Teufel hat gedacht, jetzt habe ich den Sohn Gottes. Jetzt ist er verraten, verkauft, getötet. Und er hat nicht verstanden. Das war der größte Sieg von Gottes Sohn. Er ist das Leben in Person, deshalb lädt er dich ein, neu mit ihm anzufangen oder auch weiterzugehen mit neuem Mut. Die meisten von euch sind schon ja mit ihm unterwegs. Sei neu ermutigt, mit ihm weiterzugehen, neu zu empfangen von ihm. Und das, was du in dieser Zeit noch nicht empfängst, das wird er dir geben in der Zukunft. Nur bei ihm ist überfließendes Leben. Er gibt Wachstum. Er führt dich an einen Ort, an dem du ganz du selbst sein kannst. So wie du vor aller Schöpfung gedacht warst. Er führt dich in deine Berufung hinein. Durch sein Sterben. Durch sein Sterben hat er die Tür aufgemacht zum Leben. Und ihr Lieben, das ist frohe Botschaft. Die vom Kreuz herkommt, die vom Karfreitag herkommt. Und wir stehen heute am Kreuz und wir meditieren, wir denken darüber nach, was Jesus erlitten hat, was er getragen hat. Aber wir sind voller Dank, dass er die Tür aufgemacht hat zu Leben im Überfluss. Amen.